Nach Georgien, in die höchsten Berge Europas. Ein Beitrag von 280 Countries. Zählt Georgien zu Europa? Wenn ja, dann ist der Kaukasus das höchste Gebirge Europas. 8 Gipfel sind über 5000 Meter hoch, der Elbrus in Russland sogar 5642 Meter. Diese Reise führt von Kachetien mit einer 6000 Jahre alten Weinbautradition ins Hochgebirge über den Kreuzpass zum 5047 Meter hohen Kasbek, in die alte Residenzstadt mit Mezhda und in die quirlige Hauptstadt Tiflis. Anreise. Erster Tag, 98 Kilometer. Ich fliege um die Mittagszeit von Kiew mit Georgian Airways nach Tiflis. Nach der Ankunft hole ich mir bei Avis den vorgebuchten Mietwagen ab, einen kleinen roten Nissan Micra Automatik. Gleich nördlich des Airports fahre ich auf die Nationalstraße S5 auf und in östlicher Richtung nach Kachetien. Auf dieser Nationalstraße lerne ich die ersten tiefen Schlaglöcher kennen. Nach gut 80 Kilometern biege ich rechts auf eine Landstraße ab. Vor mir tut sich eine schwarze Wolkenwand auf, davor spannt sich ein herrlicher Regenbogen über die hügelige grüne Landschaft. Kachetien, 6000 Jahre Weintradition. Sinagi liegt malerisch auf einem Hügel hoch über dem Alasani-Tal. Auf der anderen Talseite ragen die ersten Berge des Kaukasus empor. Ich biege gleich nach dem Ortseingang in den engen Weg zu meiner Pension Lias Guesthouse ab. Ich werde herzlich begrüßt und beziehe mein Zimmer im ersten Stock mit Balkon und schöner Aussicht. Die dunklen Wolken sind mittlerweile abgezogen und ich laufe in knapp 10 Minuten hinunter ins Ortszentrum. In einem einfachen Restaurant mit Tischen und Stühlen im Garten lasse ich mich nieder und genieße den lauen Abend bei Kebab mit Salat und einem Glas Wein. Zweiter Tag. Es gibt ein großartiges Frühstück auf der Terrasse mit Spiegelei, Würstchen, Tomaten, Gurken, cremigen Joghurt, Melone, Nektarinen, Hefegebäck und Zulgumi, einem georgischen Salzlakenkäse. So gestärkt besichtige ich den alten Ortskern. Auf einer Aussichtsterrasse bietet mir ein älterer Herr an, durch sein russisches Fernglas einen Blick zu werfen. Die Gebühr dafür beträgt 1 Lari. Enge Gassen, die Stadtmauer mit ihren Toren und Bürgerhäuser mit schönen Holzbalkonen bezaubern mich. In der alten St. Georgskirche erklärt mir eine ältere Frau die 4 Ikonen im Inneren und verkauft mir 4 Kerzen. Sie achtet genau darauf, dass ich keinen der Heiligen vernachlässige, bei jedem eine Kerze aufstelle und ein Foto der Ikonen mache. Anschließend geht es weiter zum Kloster Botbe vor den Toren Sinagis. Den Kern der Anlage bildet die Himmelfahrtskirche, erbaut im 6. Jahrhundert über dem Grab der heiligen Nino. Die Apostelin brachte den christlichen Glauben im 4. Jahrhundert aus dem heiligen Land nach Georgien. Im 9. Jahrhundert wurde die Kirche erweitert. In einem abgetrennten Bereich leben heute 30 Nonnen. Das von einer Mauer und hohen schlanken Zypressen umgebene Kloster ist sehr gepflegt. Von der Terrasse bietet sich ein weiter Blick auf das Alasani-Tal. Ein steiler Treppenweg oder wahlweise eine schwer zu befahrende Schotterstraße führen hinunter in die Schlucht zur St. Nino-Quelle. Im Tauf- und Badehaus suchen die Gläubigen Heilung, indem sie 3-mal in den abgetrennten Becken eintauchen. Nonnen reichen den Badenden hinter einem Sichtschutz gegen Gebühr Handtücher zum Abtrocknen. Auch wird direkt an der Quelle Wasser in Flaschen abgezapft. Am Nachmittag werde ich im Gästehaus von einer netten amerikanisch-polnischen Familie, Weltenbummler wie ich, zum Wein auf ihren Balkon eingeladen. Wir haben einige Weinsorten zur Auswahl, darunter den bernsteinfarbenen Amberwein aus einer alten Traube in Amphoren in traditioneller Art gekeltert und in einem Klosterladen erstanden. Georgien hat eine 6000 Jahre alte Weintradition. Ja, es wird sogar behauptet, dass der Begriff Wein, Vino oder Wein auf den georgischen Begriff Quino zurückgeht. Dritter Tag, 392 Kilometer. Heute lerne ich das Weinbaugebiet Kachetien kennen, bevor es in die Berge geht. Ich fahre von Sinjagi ins Alasani-Tal hinunter und durchquere das Tal. Dabei komme ich an zahlreichen Weingütern vorbei, die teilweise recht groß sind und den Wein in modernen Edelstahltanks lagern. Auf einem der Vorberge des Kaukasus steht das alte Kloster Negresi mit einem Wehrturm. Das älteste Kirchlein von Negresi wurde im 4. Jahrhundert erbaut. Vom 6. bis ins 19. Jahrhundert war Negresi Sitz des Bischofs von Kachetien und Dagestan. Wenige Kilometer westlich komme ich an der Festung von Krimi vorbei. Neben dem Königspalast aus dem 15. Jahrhundert steht die Wehrkirche auf einem Hügel. Sie wurde 1565 von König Levan erbaut. Der Ort unterhalb der Festung wurde 1615 von der Armee Schah Abbas I. von Persien dem Erdboden gleichgemacht. Die Karawanserei, öffentliche Bäder, ein Palast und etliche weitere Gebäude wurden zerstört. In Alaverdi befindet sich das religiöse Zentrum Kacheziens. Die Klostergründung war im 4. Jahrhundert. Die 56 Meter hohe St. Georgskathedrale wurde im 11. Jahrhundert erbaut und war lange Zeit das höchste Gebäude Georgiens. Dem Kloster gegenüber liegt ein modernes Pilgerrasthaus. Hier mache ich Mittagspause. Ich komme auf der Weiterfahrt zunächst nur bis zum Ortsschild von Alaverdi. Ein Leichenzug kommt entgegen und der offene Sarg des Toten wird an der Gemeindegrenze mitten auf der Straße aufgebahrt. Nach einem kurzen Gebet zieht die Trauergemeinde weiter zum Friedhof. Mein Plan, auf dem Weg in den Hohen Kaukasus auf der 50 Kilometer langen Nebenstraße von Akmeta über Dianeti nach Zinvali Zeit zu sparen, scheitert kläglich. Trotz vorheriger Recherche in einem Reiseführer und auf Google Maps wird die Straße von einer Teerstraße mit gefrästen Querrillen über eine Schlaglochpiste zu einem Schotterweg. Im weiteren Verlauf kamen schlammige Streckenabschnitte und schließlich eine bachbettartige Steigungsstrecke dazu. Die mannshohen Wegweiser, die kleine Weiler und Sehenswürdigkeiten anzeigen, würde man auch noch mit 100 Stundenkilometer lesen können, allein mehr als 5 bis 10 Stundenkilometer waren nicht drin. Schließlich wollte ich das meinem Kleinwagen nicht mehr zumuten und entschloss mich schweren Herzens zur Umkehr. Das bedeutete eine Umwegstrecke von 150 Kilometer an Tiflis vorbei, zusätzlich zu dem Zeitverlust für die Rückfahrt nach Akmeta. Von Tel Aviv fahre ich jetzt durch Föhrenwälder und eine schöne Gebirgslandschaft südwärts über den 1620 Meter hohen Gambori-Pass ins Tal des Jori und auf der nur zweispurigen Umfahrungsstraße M9 östlich von Tiflis vorbei wieder Richtung Norden. Hier herrscht ein starker Lkw-Verkehr. Nördlich von Tiflis mündet diese Straße in die, als einzig gut ausgebaute, autobahnähnliche Schnellstraße S1. Schon bald zweigt rechts die Nationalstraße S3 ab. Im Hohen Kaukasus bei St. Stephan, Stepansminter. Die Nationalstraße S3 ist identisch mit der historischen georgischen Heerstraße. Sie wurde als Karawanenstraße 100 vor Christus angelegt und in der Römerzeit durch Legionen beschützt. Einige Wachtürme sind noch erhalten. Ich lasse die Wehrkirche und den Stausee von Ananuri rechts liegen und mache mich an die Auffahrt zum Kreuzpass. An einigen Stellen wird gebaut, hier ist die Straße dann sehr schlecht und ungepflastert. Ich passiere den Wintersportort Gudauri, der im Sommer etwas ausgestorben wirkt. Im letzten Winter geriet er in internationale Schlagzeilen, als durch eine Fehlschaltung bei einem der 8 modernen Doppelmeier-Sessellifte dieser sehr schnell rückwärts lief und die Insassen an der Talstation teilweise aus den Sesseln geschleudert wurden. Großzügigerweise bekommen die betroffenen Skisportler für die nächste Saison einen kostenlosen Skipass geschenkt. Weiter oben steht auf der Plattform das halbrunde Völkerfreundschaftsdenkmal aus der Sowjetzeit. Der Kreuzpass mit 2395 Meter Höhe ist erreicht. Auch hier sind auf der Serpentinenstrecke noch Sattelzüge unterwegs. Die Landschaft wird zunehmend eindrucksvoller. Tiefgrüne Hänge, blühende Bergwiesen, Felsen und Schneeberge. Vor der Ortschaft Kobi reiht sich am rechten Straßenrand ein Sattelzug hinter dem anderen. Es besteht eine Blockabfertigung vor der russischen Grenze zum Schutz der dazwischenliegenden Ferienorte nördlich des Kreuzpasses. Hinter Sioni taucht endlich, gerade noch kurz vor Sonnenuntergang, St. Stephan auf. Gleich am Ortseingang rechts, abseits der Nationalstraße S3, liegt das neu erbaute Hotel zum Grünen Schaf. Ich kann mein Zimmer im ersten Stock beziehen, es verfügt über einen großen möblierten Balkon mit Bergblick. Das schöne Hotel ist im Stil einer Mountain Lodge ganz aus Holz erbaut. Es gibt ein Restaurant mit 2 Ebenen, es ist auch noch geöffnet. Ja, es ist sogar viel los. Eine 17-köpfige Reisegruppe aus Deutschland sitzt an 3 Tischen im unteren Bereich. Ich setze mich an einen Tisch auf der oberen Ebene, daneben sitzt eine gemischte Gruppe junger Einheimischer und singt und musiziert aufs Schönste. Ich bestelle eine köstliche Hühnersuppe und einen Eintopf mit Rindfleisch und frischen Kräutern. 4. Tag. Kaiserwetter im Kaukasus. Auf dem Weg zum Restaurant spitzt hinter dem ersten grünen Hügel schon der Kasbek hervor. Eine blendend weiße Schnee- und Eisdecke bedeckt den 5047 Meter hohen Berg. Der Sage nach hat Göttervater Zeus Prometheus an den Kasbeck geschmiedet. Nach dem Frühstück mit Weizengrütze, Wiener Würstel, Ei, Brot, Käse und Joghurt fahre ich die Straße am Hotel etwas höher hinauf, um den berühmten Blick auf den Eisriesen mit der Dreifaltigkeitskirche auf einem grünen Berg im Vordergrund zu genießen. Ein einmaliger Anblick. Auch die Berge in meinem Rücken sind beeindruckend. Ich wechsle die Talseite und fahre von Gergeti hinauf auf halbe Hanghöhe in Richtung Dreifaltigkeitskirche. Einige Touristen nehmen den Aufstieg zur Kirche auf sich, andere lassen sich mit einem Allradfahrzeug hinauffahren. Mir genügt der Blick auf die Kirche und hinunter ins Tal auf St. Stephan. Der letzte Teil der georgischen Heerstraße zur russisch-ossetischen Grenze führt entlang des Flusses Terek durch die Darialschlucht. Nach 14 Kilometern taucht rechts kurz vor der Zollstation das neue große Darialkloster auf. Nach Rückkehr in St. Stephan trinke ich am Hauptplatz einen Cappuccino, bevor ich mich zur Mittagspause auf meinen Balkon zurückziehe. Am Nachmittag laufe ich nochmal hinauf und wandere ein wenig auf dem Panoramaweg oberhalb des Ortes. Der Blick reicht bis zu den Gletschern im oberen Terektal. Am Abend probiere ich im Restaurant eine weitere georgische Spezialität, Katschapuri, ein überbackenes Käsebrot. Zu dem mächtigen Gericht passt ein Rotwein aus Kachetien. Fünfter Tag, 160 Kilometer. An der Tankstelle muss ich vorsichtig durch eine Kuhherde fahren, um zur Zapfsäule vorzustoßen. Mein Nissan bekommt Premium, während die Viecher dem Tankwart zuschauen. Links zweigt die Straße ins Snowtal ab. Nomen est Omen. Ich kaufe noch an einem der zahlreichen Stände entlang der Straße ein großes Glas Gebirgshonig ein, bevor es über den Kreuzpass zurückgeht nach Annapurna. Die Festung beherbergt die Himmelfahrtskirche aus dem Jahr 1689. Sehr schön ist der Blick von der Burgmauer über den Stausee. Mezechta, die 3000 Jahre alte ehemalige Hauptstadt Iberiens. An der Seidenstraße zwischen Kaspischem und Schwarzen Meer am Zusammenfluss der Kura mit dem Arakwi gelegen, war Mezechta 1000 Jahre lang Hauptstadt. Die Altstadt wurde sehr schön renoviert. Es gibt einen großen Fußgängerbereich, bewachte Parkplätze auf beiden Seiten des Zentrums, ein Informationsbüro, saubere öffentliche Toiletten, reichlich Gasthäuser und Cafés mit Dachterrassen und viele Läden. Die Klöster und Kirchen der Stadt stehen unter UNESCO-Weltkulturerbe. Ich besuche die Svedi Zvohili-Kathedrale, in der das Gewand Jesu aufbewahrt wird. Die Kirche wurde im 11. Jahrhundert anstelle eines Vorgängerbaus aus dem 4. Jahrhundert errichtet. Sie ist Sitz des Erzbischofs von Mezechta und Tiflis, Krönungs- und Begräbniskirche der georgischen Monarchen. Ich schreite durch das Tor der Anlage und werde sogleich von einem Popen mit Weihwasser benetzt. Im Inneren steht eine Kopie der Grabkapelle von Jerusalem, ein steinerner Baldachin mit dem Grab der heiligen Sidonia, eine Kammer mit dem heiligen Rock und ein goldenes Taufbecken. Bei einer kurzen Mittagspause auf einer Dachterrasse lerne ich drei junge Frauen aus Indonesien kennen, die sich auf einer Rundreise durch Georgien und Armenien befinden. Sie wollen heute noch in den hohen Kaukasus weiterreisen. Wir genießen den schönen Blick auf die Kathedrale und auf die Kreuzkirche, die oben auf dem Berg am anderen Ufer des Arakwi steht. Ich bummle anschließend durch die engen Gassen weiter zur Landspitze, wo Bootsfahrten angeboten werden. In der Nähe kann man durch eine Pforte in den verwunschenen Klostergarten mit der Antiochakapelle aus dem 7. Jahrhundert treten. Sehenswert sind die gut erhaltenen Fresken. Tiflis, die quirlige Hauptstadt. Es sind nur noch 20 Kilometer bis Tiflis. Die Temperatur liegt bei über 30 Grad. Ich tanke den Mietwagen noch voll und fahre am rechten Ufer der Kura entlang. Kurz vor der futuristischen Friedensbrücke biege ich rechts in die Altstadt ab. Hier befindet sich das Point Hotel, in dem ich ein schönes, modernes Zimmer mit Balkon für zwei Nächte gebucht habe. Ich mache mich frisch und bringe dann meinen roten Nissan ins Stadtbüro von Avis, das sich im Hotel Courtyard bei Marriott am zentralen Freiheitsplatz befindet. Die Tabitze ist eine der vornehmsten Adressen in Tiflis. Auf der Terrasse der Hugo Bar genehmige ich mir als Begrüßungstrunk einen Gin Tonic. Die Tabitze führt ins Stadtviertel Sololaki. Hier stehen einige Gründerzeit-Jugendstilhäuser, die zum Großteil noch auf Renovierung warten. Mein Rundgang beginnt am Smirnoff-Haus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der Treffpunkt der Gesellschaft der Stadt. Gegenüber steht das Haus des Dichters Nicolaze. Es folgt das heruntergekommene Haus, in dem Walter Siemens 8 Jahre wohnte. Prächtig ist das Haus der Georgischen Schriftstellervereinigung an der nächsten Ecke. Sehenswert sind auch das Haus der Kultur, das Haus des Olympischen Nationalkomitees, die Michailow-Villa im Stil eines Genueser Palazzo und 2 Schulen, die Schule Nummer 50 und die Mittelschule Nummer 43. Ich schlendere die Assadiani-Straße hinunter und gelange so zurück in mein Hotel. Nach einer Pause auf dem Balkon entdecke ich unweit des Hotels die Erekle-Gasse. Sie war im Mittelalter von Handelshäusern gesäumt. Heute ist sie Fußgängerbereich und es gibt hier etliche Gasthäuser und Cafés mit Tischen im Freien, teils unter Weinlaub, bei Abendtemperaturen um 26 Grad ein herrlicher Platz. 6. Tag. Nach dem Frühstück laufe ich zur futuristischen Friedensbrücke hinunter. Sie wurde 2010 unter dem Italiener Michele De Lucci gebaut und ist nur für Fußgänger bestimmt. Sie spannt sich über die Cura und verbindet die Altstadt mit dem Rieke-Park und dem Präsidentenpalast. Oberhalb glänzt das goldene Dach der Dreifaltigkeitskirche, der größten Kirche des Landes. Ich gehe durch den Park zur Talstation der Gondelbahn, die über den Fluss zur Narkala-Festung hinaufführt. Von oben hat man einen fantastischen Blick auf Tiflis, das in einem Talkessel entlang der Cura liegt. Am anderen Ende der Aussichtsterrasse ragt das Denkmal Mutter Georgiens empor. Die 20 Meter hohe Aluminiumstatue wurde 1958 zum 1500-jährigen Stadtjubiläum errichtet. Sie trägt in der rechten Hand das Schwert gegen die Feinde und in der linken eine Schale mit Wein für die Freunde und Gäste Georgiens. Ich trinke ein erfrischendes Kwas auf Georgien, gebraut mit Brot und in Osteuropa weit verbreitet. Wieder an der Talstation angekommen, laufe ich an der Metechi-Kirche am Steilufer der Cura vorbei, über die Brücke zu den alten Schwefelthermalbädern. Noch heute werden hier Massagen angeboten. Das vornehmste ist das königliche Bad Samepo Abano mit den blauen Kacheln und Mosaiken. Die einfacheren Bäder liegen unterirdisch unter den gemauerten Kuppeln. Oberhalb der Bäder steht eine Moschee und auf dem Rückweg zum Hotel komme ich an der Synagoge vorbei. Tiflis hat auch eine größere jüdische Gemeinde. Am Nachmittag trinke ich an einem Kiosk mit Lounge-Bereich im Rieke-Park ein kühles Bier namens Kasbeki, das mit dem frischen Quellwasser aus dem Kaukasus gebraut wird, bevor es mich erneut in die nahe Erekli-Gasse zieht. Auf dem Heimweg kaufe ich von meinen restlichen Lari noch eine kleine Flasche georgischen Dresdner-Schnaps Tschatscha als Mitbringsel. 7. Tag. Nach dem Frühstück bringt mich der hoteleigene Transferdienst zum Flughafen. Um 10.30 Uhr startet die Georgian Airways nach Kiew. Der Anschlussflug mit Lufthansa von Kiew nach München hat 2 Stunden Verspätung. Das ist bei Lufthansa in diesen Tagen leider keine Seltenheit. Diese Reise fand im Juni 2018 statt. Ich war allein unterwegs. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und auf Wiederhören.